vom Allgemeinen vielleicht zum Speziellen. Deswegen hat die momentane Krise in der Wirtschaft. Was denken Sie im Bereich Coaching? Hat das irgendwie einen Einfluss, diese Wirtschaftskrise auf den Bereich Coaching? Gibt es da eine besonders spezielle Art von Nachfragen jetzt? Beziehungsweise auch Teilfrage auch, ist jetzt insgesamt der Ansturm auf Coaching jetzt eher weniger oder größer geworden?
Also ich erlebe da keine Veränderung
durch
die Krise. Und grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass, und das hängt jetzt auch mit der Wirtschaftskrise neu zusammen, der Veränderungsdruck der Unternehmen und der Organisationen unserer Gesellschaft wächst eigentlich stetig. Mhm. Die Organisation hat vor 20, vor 30, vor 50 Jahren nicht so schnelle Veränderungszyklen durchlaufen wie heute. Und Veränderungsdruck erhöht den Beratungsbedarf. Das heißt, immer dann, wenn Organisationen sich verändern müssen, dann ist auch Beratung angefragt. Es gibt natürlich eine Tendenz, den Etat für die Personalentwicklung zu kürzen. Als erstes, wenn die Ressourcen knapp werden, ja, klar, okay, das wäre das, was man vermuten könnte. Es gibt jetzt weniger Nachfrage. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, dass der Druck so immens ist für viele, sich Beratung und Unterstützung zu holen, gerade in schwierigen Zeiten, dass das auch wieder ausreicht.
Ja. Und sehen Sie da im Bereich Coaching-Ausbildung auch, ich habe eine Entwicklung, ich meine, ich erkenne, dass immer mehr Coaching-Ausbildungen angeboten werden, also im Allgemeinen, also von der Quantität.
Ja, ich verstehe das.
Ja.
Und meine Erklärung dafür ist zum einen, dass es so Modetrends gibt.
Ja.
Es gab mal den Trend, möglichst eine Psychotherapieausbildung zu machen.
Mhm.
Dann war das irgendwann nicht mehr so interessant, dann gab es den Trend, eine Supervisorenausbildung zu machen. Und dann war das irgendwann auch nicht mehr so interessant, dann gab es den Trend, eine Organisationsberaterausbildung zu machen.
Mhm.
Und im Moment ist der Trend, eine Coachingausbildung zu machen.
Ja.
Was für eine Coaching-Ausbildung spricht, ist, sie wird häufig von den Instituten, die anbieten, als nicht so umfassend angeboten. Eine Supervisorenausbildung. Das passt in die heutige Zeit. Ja. Arbeitnehmer oder Menschen, die ihre Beruflichkeit planen, die investieren nicht mehr so lange, weil die auch selber starken Veränderungszyklen und Veränderungsdruck ausgesetzt sind.
Mhm.
Ja, und von daher passt es jetzt nicht ewig lange Fortbildung zu machen, sondern es kürzeres zu machen. Und dadurch sich einerseits zu qualifizieren, aber auch nicht zu festgelegt zu sein.
Und da im Bereich Coaching gibt es eben Bereiche, wo Leute sich schnell eher, was ist es relativ in welchem Zeitraum, ein, zwei Jahre, ich weiß, dass die Kundeausbildung für die GWG, die Gesellschaft für, wie heißt es korrekt?
Wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie beraten.
Ja. Dass die ein Jahr dauert und dann die Aufbaukurs noch mal ein Jahr.
Ja, das ist aber keine Coaching-Ausbildung, von der Sie gerade sprechen.
Ja.
Die Grundstufe beraten, die dauert zwei Jahre, da lernen Sie grundlegende Beratungskompetenz. Darauf aufbauend könnten Sie eine Supervisoren-Coaching-Ausbildung machen.
Okay. Zum Begriff Coaching, den haben wir jetzt verwendet, was bedeutet eigentlich Coaching? Das hat sich schon, gab es da schon offensichtlich Begriffsklärungsbedarf gerade. Was würden Sie Coaching definieren? Also jetzt, ich habe hier Begriffe wie Personal Coaching, Business Coaching, IT Coaching oder Coaching im Sport, der Team Coach.
Ja, da haben Sie ja schon einiges zusammen.
Ja, genau.
Und manche Ihrer Begriffe, die Sie jetzt gerade nennen, die haben ja damit zu tun, dass man die Vorstellung hat, da ist einer, der wie so eine Art Trainer, Begleiter, Anwalt, Unterstützer im Hintergrund für denjenigen, der vorne steht, tätig ist.
Ja.
Der Tenniscoach war vielleicht so der erste Coach.
Ja.
Der hat den Sportler trainiert, aber der hat auch das gesamte Umfeld für den Sportler organisiert. Von daher verbinden wir traditionell mit Coaching immer trainierende und unterstützende Ideen. Aspekt. Ja. Wenn man das jetzt aber mal wissenschaftlicher oder systematischer verorten möchte, den Begriff, dann würde ich sagen, es gibt zum einen die Beratung, Menschen bekommen die Beratung, psychosoziale Beratung. Und es gibt eine Spezialform der Beratung, das ist die Beratung für berufliche Themen. Das ist die Supervision. Und es gibt eine spezifische Form der Supervision, das ist die Supervision für Führungskräfte. Und die nenne ich Coaching.
Okay.
Das wäre meine Begrifflichkeit. Es gibt Leute, die sagen, das Spezifische für Coaching ist das Training und das Spezifische für die Supervision ist die Selbstreflexion. Aber ich würde das anders trennen. Also in der Supervision muss man auch trainieren und im Coaching muss man auch selbst reflektieren. Ja? Also die Unterscheidung macht aus meiner Sicht Sinn zu sagen, Coaching ist eine Supervision für Führungskräfte und Supervision allgemein ist für Leute ein normales Wort.
Ich habe jetzt mal wieder den Begriff Coaching kommt von Kutscher oder Kutsche. Können Sie damit irgendwie sich anfreunden oder das kennen Sie den?
Ja, also ich würde das nicht in Zusammenhang mit dem Coaching bringen. Ich verwende das Bild der Kutsche ganz gerne, um mit Führungskräften an ihrer Führungsrolle zu arbeiten. Also ich würde dann die Führungskraft fragen, wenn Sie sich mal eine Kutsche vorstellen, ja, wo sehen Sie sich eigentlich als Führungskraft? Dann sagen einige Führungskräfte, ich bin der Gaul, der den ganzen Laden zieht. Ja? Meine Aufgabe ist es, das Team oder die Abteilung oder die Organisation nach vorne zu bringen, also ich bin das Pferd. Ja? Also sagt jemand zweites vielleicht, nee, die Pferde, das sind die Mitarbeiter, ich sitze auf der Bank und habe die Peitsche in der Hand. Ich steuere, oder die Zügel in der Hand, gell? Ich steuere die Mitarbeiterschaft. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Und dann gibt es ein paar ganz klug, die sagen, ich sitze hinten in der Kutsche und studiere die Landkarten für neue Wege, die wir gehen wollen. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft.
Und wenn ich jetzt Ihre Definition von Coach, da würden Sie das jetzt gar nicht, das Bild gar nicht verwenden wollen, mir fällt gerade so das ein, dass jetzt der Coach vielleicht derjenige ist, der dann noch nebenher reitet noch.
Ja, genau, das würde ich sagen. Ja. Da könnte ich mich mit anfangen. Als Coach sehe ich nicht als einen Begleiter, der auf der einen Seite unabhängig ist und unbefangen die Dinge von außen sehen kann. Und auf der anderen Seite sehe ich nicht als jemand, der sich einlässt auf die Verbindung zu dem anderen, also mitreitet, also mit in die Themen und in das Arbeitsfeld des Coaches geht und versucht, mit ihm zusammen seine Fragen und seine Themen zu klären.
Ja.
Ich brauche dafür zwei wichtige Werkzeuge. Ein wichtiges Werkzeug ist, ich muss gut erfassen können, was ist das eigentliche Thema des Coaching. Also ich muss gut verstehen können und darüber auch dem Coaching helfen, sich selbst besser zu begreifen. Und das zweite Werkzeug, ich muss wissen, wie Organisationen und wie Teams und wie Mitarbeiter und Kunden wie ticken, wie die funktionieren, wie die Teams funktionieren, um bestimmte Prozesse, mit denen der Coach umzugehen hat, um ihm dann zu helfen, die gut und konstruktiv zu steuern.
Ich habe neulich ein Buch gelesen, da stand drin, da wurde betont praktisch, dass jede Aufgabe, jedes in dem Fall Team, Coaching, in dem Buch war, jedes in jedem Fall erfolgreich, ja. Wie würden Sie das sehen, wenn jetzt so ein Coaching scheitert, ja, ist jetzt da der Coach dran schuld oder derjenige, der gecoacht wird?
Das lässt sich nicht allgemein beantworten und ich würde noch einen weiteren möglichen Schuldner sehen. Das könnte auch die Organisation sein, die das Coaching eingefädelt hat. Ja. Wenn man mal die Anteile zuordnet, dann könnte man ja sagen, an einem gescheiterten Coaching ist der Coachee dann schuld, wenn er diese Situation nicht für sich nutzt. Ja, dass er jemand hat, der ihm hilft, sich selbst im Beruf zu klären. Das wäre ein lernunfähiger oder nicht reflexionsbereiter Coachee, der einfach die Gelegenheit nicht beim Schopf ergreift.
Stichwort Beratungsresistenz
zum Beispiel. Genau. Oder unmotiviert.
Ja.
Wenn man guckt, was tut der Coach dazu, der Coach dazu, dass es scheitert. Der Coach könnte eventuell unfähig sein, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Er könnte eventuell unfähig sein, eine Verbindung zu dem Coachee herzustellen und ihn da abzuholen, wo er ist. Und er könnte vielleicht unerfahren sein, was die Themen und die Klärungsbedarfe des Coachee angeht. Ja. So, das wäre der zweite Teil. Und der dritte, manche Coachings brauchen es, bis sie eingebettet sind in eine Organisation. Und wenn die nicht richtig eingebettet sind, dann sind sie auch zum Scheitern verurteilt. Also ich sag mal als Beispiel, wenn eine Organisation sagt, ja, unsere Führungskräfte, die können Coaching machen, wie sie wollen, das interessiert uns aber weiter nicht. Dann kann es zwar sein, dass eine einzelne Führungskraft das Coaching für sich gut nutzt. Mhm. Aber die Organisation hat die Möglichkeiten des Coachings nicht genutzt, weil sie nicht geklärt hat, welche Entwicklungen wollen wir denn in unserer Organisation mit unseren Führungskräften gehen? Mhm. Wo sehen wir denn die einzelnen Führungskräfte, die gerade ein Coaching beantragen? Und was geben wir denen mit auf den Weg, was sollen sie denn da für sich erarbeiten? Und welchen Beitrag haben wir dazu zu geben, dass sie denn diese Kompetenzen, die sie da gerade entwickeln wollen, auch bei uns auch nutzen können?
Mhm. Also sozusagen auch die externen Faktoren, in dem Fall auch die Organisation, ja. Vielleicht auch die Umstände, ja, dass man vielleicht sich was vornimmt, aber trotzdem dann eben scheitert, auch wenn man es versucht hat, kann ich vorkommen.
Ja, ich glaube, dass das Coaching dann oft scheitern kann, wenn, also nehmen Sie Coaching mal als was ja, wenn Sie Führungskräfte unterstützen, sich weiterzuentwickeln in ihrer Kompetenz, dann ist das ja auch eine Form von Entwicklung der Organisation. Wenn die Organisation aber nicht dazu bereit ist, kompetente Führungskräfte zu haben, mhm, wenn sie den Führungskräften eventuell auch bestimmte Kompetenzen gar nicht zubilligen möchte, mhm, wenn sie vielleicht gar nicht an Klärung von bestimmten Strukturen interessiert ist, dann nutzt das Coaching eigentlich nicht viel. Der Organisation schon mal gar nicht. Mit dem Einzelnen nur begrenzt. Der kann es zwar sich selber klären, aber er kann es vielleicht dann in der Organisation nur schwer anwenden oder nehmen.
Wie gehen Sie persönlich mit dem, also gehen wir mehr zum Bereich Methode, wie gehen Sie persönlich damit um, jetzt als Coach oder als Supervisor an die Führungskräfte ranzugehen? Das ist jetzt praktisch, die stehen ja ständig unter Druck, diese Führungskräfte. Und wie gehen Sie damit um, wenn jetzt irgendwie Ergebnisse sehen? Was selbst Ergebnisse liefern? Und wenn er jetzt sagt, ja, Herr Schlechtrieben, jetzt haben wir mal Gespräche gehabt, aber jetzt, ja, können wir das nicht ein bisschen schneller gehen, wenn jetzt das Problem drängt, ja, so in die Richtung. Wie gehen Sie da um?
Also Ihre Frage impliziert ja, dass Sie davon ausgehen, dass der Coachee mit diesem Problem, also nämlich unter Druck steht, dass der eine Szene gestaltet, wo sich sein Problem auch zwischen uns abbildet.
Was ich jetzt da impliziert habe,
ich hatte der Coachee das Problem Druck und jetzt macht er es zu meinem.
Ja, genau. Ja, also
dieses Phänomen, das nennt sich Spiegelprozess, dieses Phänomen, das gibt es in Bezug auf viele Themen, die Coachees haben. Irgendwann bildet sich das Thema im Kontakt auf. Das ist ein interessantes Phänomen, damit kann man sehr gut arbeiten. Es hilft dem Coach, mehr von dem zu erfassen, wie es dem Coachee geht, denn wenn ich jetzt auf einmal meinen Druck spüre, dann kann ich nochmal mehr spüren, wie sich dann
der Schlechtrieben ist. Dann machen wir schon so oft in der Sitzung, jetzt kommt es immer noch nicht voran, dann kann man ja endlich hier Ergebnisse sehen.
Ja, genau. Also ich kann mich vielleicht dann besser einfühlen, wenn es mir gelingt, das einerseits bei mir wahrzunehmen, ohne das gleiche Handeln umsetzen zu müssen. Ja? Ja. Und wenn ich den Druck jetzt selber agiere, dann ist der dem Coaching nicht geholfen.
Ja.
Wie ich damit umgehe, wäre also das einerseits zu erfassen, wie sehr der Coachee also tatsächlich unter Druck steht und dann natürlich mit ihm zu gucken, welche Schritte braucht er denn und welche Schritte will er denn gehen und welche Schritte sind denn auch angemessen. braucht es die Fähigkeit, sich abzugrenzen, sich abgrenzen zu lernen im Druck? Ist das vielleicht das, vor dem er steht? Braucht es an bestimmten Stellen effektiver zu arbeiten? Das heißt also, die eigenen Prioritäten klarer zu haben und sich um die wichtigsten Prioritäten zu kümmern zuerst, um schnelle Erfolge zu erzielen. Oder was sonst, das ist, was in dieser Situation des Coaching, der jetzt sagt, mir geht es nicht schnell genug, ja, was da jetzt gerade gefordert ist. Ja. Sie gucken, sagt, wenn Sie nicht zufrieden
sind. Ich bin schon bei der nächsten Frage angekommen, okay. Weil ich vergleiche das auch immer früher, als ich mein Studium gemacht habe, da hieß es dann Coach, das gab es ja eigentlich noch gar nicht, so in dem Sprachgebrauch, so. Sagen wir jetzt mal, ist überhaupt unüblich, da war ein Unternehmensberater, ja, die gibt es ja heute immer noch, so. Jetzt sind Sie ja nicht Berater, sondern Coach. Wie der Coachie, der wird ja auch gern manchmal, er sagt ja auch ganz manchmal, Herr Schlechtriem, geben Sie mir doch mal einen Rat, was soll ich denn tun? Ja, ist man da nicht auch manchmal geneigt, dann tatsächlich mal einen Ratschlag zu geben?
Ja.
Ja. Der ist auch
mal. Weil ich nicht sehe, was er tun könnte, und ich habe den Eindruck, das könnte für ihn passen, warum soll ich es ihm nicht sagen?
Ja.
Ich finde wichtig bei Ratschlägen, wenn man denn dann sich dazu hinreißen lässt, Ratschläge zu geben, wäre, immer wieder neu zu verorten, passt denn diese Idee, die ich von außen habe, passt sie denn für die Innenansicht des Coaches auch? Ja. Mhm. Also ich würde vielleicht eine Idee reingeben, wenn ich eine habe, warum soll ich die im Freund halten? Aber ich werde sehr genau mit ihm zusammen prüfen, ob das für ihn eine passende Idee ist, ob er sich die vorstellen kann. Mhm. Und ich werde nicht gleich mit dem Ratschlag antworten. Denn die Erfahrung zeigt ja, ein Coach hat ja schon viele Dinge probiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich Rat sucht. Und dann interessiert mich natürlich, was hat er denn schon probiert und warum war es erfolglos? Und warum ist er an dieser Stelle jetzt gerade ratlos? Ja? Der Grund. Häufig kann man sehr viel bessere Situationen lösen, wenn man das erstmal geklärt hat. Häufig ist es dann auch so, dass die Coaches keine Ratschläge mehr brauchen, sondern wenn sie das erfasst haben, weswegen sie an dieser Stelle festhängen, dann wissen sie, was zu tun ist.
Dann ist die Lösung praktisch auf der Hand.
Naja, wenn zum Beispiel der Coach sieht, ich habe zwar schon viel probiert auf indirekte Weise, aber auf dem direkten Weg traue ich mich nicht. Mhm. Das habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Dann wissen wir, was wir zu überlegen haben. Wie könnte denn der direkte Weg aussehen?
Ja. Zum Beispiel, ja. Wenn Sie jetzt den personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers, den Sie ja verfolgen bzw. anbieten, wenn Sie jetzt den in einfachen Worten definieren müssen, wie würden Sie das definieren in einfachen Worten?
In einfachen Worten ist das personenzentrierte Arbeiten im Coaching vor allem eine Hilfe zur Selbsthilfe, eine Hilfe vor allem auch zur Selbsterklärung.
Ja.
Ja. Also weniger werden wir von außen sagen, was zu tun ist, als vielmehr die Ressourcen des Coaches nutzen, dass er seine Themen auf eine für ihn passende Weise lösen kann.
So bin ich auch schon mal konfrontiert mit der Aussage, jetzt haben wir ja nicht viel Neues besprochen, ist ja alles bekannt. Also sozusagen die Klärung, wie Sie sagten, des vorhandenen Dingen, ja.
Das würde ich nicht sagen.
Nee, ja, sag jetzt gerade nochmal dann.
Ich würde gerne, wenn ich im Coaching mit Leuten arbeite, ich würde gerne verstehen, was sind denn die spezifischen Ressourcen des Coaching, die er benutzen kann, um seine Probleme zu lösen.
Ja, also so noch nochmal die Lösungsansätze, also Sie hatten, da sind schon Lösungsansätze vorhanden gewesen und da die Ressourcen nochmal sind.
Das hilft ihm ja nicht, wenn ich ihm sagen würde, also ich würde das so und so machen.
Ja.
Weil ich vielleicht bestimmte Fähigkeiten habe, mit denen die ich gerne zur Lösung einsetze.
Ja.
Weil ich kann anders, setze ich die ein. Wenn mein Coaching aber ganz anders gearbeitet ist, hilft ihm das nicht.
Ja.
Er muss ja eine Lösung finden, die er auch umsetzen kann, mit der Art, wie er ist und mit dem, was er kann. Also muss ich mich ja an seinen Ressourcen orientieren. Außerdem muss ich mich schon auch daran orientieren, wie denn die Innensicht seiner Organisation ist. Von außen betrachtet kann man viel reden, ja, aber es fühlt sich ja völlig anders an, in dieser Organisation drin zu stecken und auch vielleicht bestimmte Hindernisse zu sehen und zu erfahren, die wir von außen so gar nicht bemerken. Also muss ich ja die Lösung mit ihm zusammenlegen.
Ja,
das wäre ja schon ein zentrales.
Das war natürlich schon vorher etwas provokant gefragt. Sozusagen was die Lösung entwickeln, also da entsteht schon was Neues. Ja. Also es ist nicht so, dass jetzt nur sozusagen alles beleuchtet wird, was schon vorhanden war, sondern irgendwo schon was Neues ist. Wo, oder beziehungsweise wo kommt da was Neues dann heraus? Also der neue womöglich ist der Lösungsansatz ja schon irgendwo verschüttet vorhanden, den hat sich auch vielleicht schon überlegt, Herr Kunschi. Aber dass er jetzt sicher war, dass ich den jetzt auch so umzusetzen und dann auch den richtigen Dreh bekommt.
Oder wie kann man das? Das Neue kommt auf verschiedene Weisen zustande. Das Neue könnte sein, dass dem Cauchy im Gesprächen mit einem aufmerksamen und sehr präsenten Coach, dass ihm auf einmal Dinge bewusst und klar werden, die ihm vorher so nicht klar waren. Das wäre mal der Mindestanspruch. Ja. Das Neue könnte aber auch kommen, dadurch, dass wir zwei im Gespräch zusammen neue Ideen entwickeln für seine Situation. Ja. Und das Neue könnte auch dadurch kommen, dass ich ein Organisationswissen, was ich habe, einbringe, was passt für seine Situation. Also ich nenne mal ein Beispiel. Da hat eine Führungskraft mit einem schwierigen Mitarbeiter zu tun und mit dem umzugehen. Ja? Und dieser Mitarbeiter, der greift den Vorgesetzten immer wieder an und unterläuft seine Vorgaben. Ja? Und da gibt es nun mal, das weiß ich, bestimmte Führungsinstrumente, mit denen man arbeiten kann. Zum Beispiel das Kritikgespräch. Wenn eine Führungskraft oder so etwas nicht kennt und nicht weiß, wie man konstruktiv kritisiert und verbindliche Verabredungen trifft für die Zukunft, dann würde ich das einbringen und mit ihm auch trainieren.
So eine Art Methodenwissen.
Also Methodenwissen,
ja.
Und das auch üben. Das wäre der trainierende Teil des Coaching.
Also es geht nicht nur darum, Lösungen zu finden, und wenn Coach G dann wieder rauszuschicken, sondern auch dann ihm zu zeigen, wie er sich anders verhalten kann. Ja? Also nicht nur mit dem gleichen Verhalten an alte Probleme ranzugehen, sondern mit neuem Verhalten und dieses neue Verhalten dann auch zu trainieren.
Ja. Also wenn Sie die Veränderungsaspekte ansprechen, wir versuchen im Coaching Verhalten zu verändern. Also der Coach möchte sein Verhalten ja verbessern. Wir versuchen aber auch Einstellungen zu verändern, die Dinge neu zu sehen oder mit anderen Einstellungen in Sachen heranzugehen. Mich nicht mehr so unter Druck setzen zu lassen, wie der Herr Hemmer eben macht. Und wir versuchen Einfluss auf Gefühle zu nehmen. Also mich in meinen Gefühlen besser zu verstehen, heißt ja, dass ich meine Gefühle in dem Moment auch verändere. In diesen drei Bereichen passiert Veränderung.
Jetzt ist im Kontrast zu anderen Methoden des Coachings, so verstehe ich das, gehen Sie ja nicht daran, erstmal lange Frage, lange, also viel den Coach jetzt zu fragen, was er jetzt, wie es jetzt aussieht in seinem Bereich, wo das genaue Problem ist, und dann wieder zu fragen, dann nochmal zu fragen und dann eine Problemanalyse erstellen, das machen wir alles, das gehört, so verstehe ich das nicht, zum personenzentrierten Ansatz, zumindest nicht als ersten Bereich. Vielleicht auch zum Kern der Methode. Warum analysieren Sie Ihre Klienten nicht? In dem Sinne, dass Sie da so nach dem Motto, wer fragt, führt, dass Sie jetzt da erstmal alles abfragen, die ganze Situation erstmal.
Ja. Und Sie berühren damit eigentlich so einen revolutionären Aspekt des personenzentrierten Ansatzes, den es von Anfang an gab, nämlich, dass wir uns um eine herrschaftsfreie Situation bemühen, herrschaftsfreie Kommunikation. Und dass dann herrschaftsfreie Kommunikation eine sehr viel tiefere Klärung von Prozessen ermöglicht, als eine, in der ich sozusagen mich über den zu beratenden stelle. Und wir personenzentrierten Coaches, wir sind fest davon überzeugt, dass der Ratsuchende viel Potenzial in sich trägt, was er vielleicht zum Teil nicht nutzt, viel Potenzial in sich trägt, um die Themen und Probleme zu lösen, mit denen er umzugehen hat. Ich glaube, es ist eine sehr überhebliche Einstellung, mit der Überzeugung zu haben, man selbst könnte das jedes Mal besser als der Coachen.
Sie müssen das System analysieren oder die Transaktionen analysieren.
Also wenn Sie das Analytische ansprechen, das sind ja alles Verhaltensweisen, die mir helfen, erstmal Abstand herzustellen zum Thema des anderen und auch zur Person. Ja. Wir wollen eigentlich in diesem Teil keinen Abstand, sondern wir wollen eigentlich wirklich den dichten Dialog haben. Ja, und uns interessiert nicht so sehr, die Situation zu steuern in der Richtung, dass ich den Klienten dazu bewege, dass er den Weg geht, den ich für richtig halte, sondern ich lasse mich vom Klienten führen an die Punkte, wo es eigentlich liegt. Dafür brauche ich nicht viele Fragen. Ich brauche ein paar. Ich muss das Organigramm kennen. Ich muss vielleicht bestimmte andere Zusammenhänge kennen, um seine Problemstellung richtig zu erfassen. Da fragen wir auch. Aber die meisten Mitteilungen sind ja in den Mitteilungen des Klienten, des Coaches schon enthalten. Da muss ich nicht fragen. Die kann ich ja gleich verstehen, verbalisieren.
Mhm. Also das können auch jetzt zum Beispiel Vorteile gegenüber anderen Methoden, also die personenzentrierte Gesprächsführung hat da auch ihre Vorteile.
Ich sehe, wenn Sie jetzt diesen Teil der Methodik ansprechen, einen Vorteil darin, dass die Frage einen gewissen Umweg über den Verstand darstellt und die Verbalisierung, so nennen wir ja eine verstehende Reaktion auf den Klienten, eine tiefe verstehende Reaktion, eine Verbalisierung seiner emotionalen Erlebnisinhalte. Und die Verbalisierung ist der direkte Weg. Die Frage ist oft der Umweg über den Kopf. Ja? Das wäre ein Vorteil, wobei ich mal sage, viele andere Ansätze bedienen sich ja mittlerweile auch mit der Verbalisierungstechnik. Ja? Den größeren Vorteil sehe ich in der Beziehungsgestaltung. In der Beziehungsgestaltung, in der der Coach nicht so sehr seine Expertenrolle in den Vordergrund stellt und damit er den Coaching unmündig macht, sondern indem der Coach in eine gleichrangige Position geht, sein Wissen einbringt, aber auch das Wissen des Coachings. Das bringt automatisch den Coach in eine andere Position, die ihn schneller und leichter lernen lässt und Verantwortung übernehmen lässt. Im Idealfall würde der Coach hier am Ende des Prozesses sich nicht bewundernd über den Coach äußern, sondern begeistert über seine eigenen Fortschritte.
Ja, das ist, ich denke an so manche Coaching und auch Rhetorik-Gurus, wenn ich jetzt mal, ja, die, wenn sie das jetzt so sagen, wo ich mir auch denke, also ich oute mich jetzt, ich habe gestern Richard Pendler gesehen und waren alle sehr begeistert. Ja, ich weiß, in dem Fall, das erinnert mich jetzt gerade daran, jetzt den Guru, ja, den alle so hochloben, ja. Dann fällt man ihm den mal ein.
Ja. Und gehen Sie mal davon aus, eine Beratungssituation, wo jemand mit ungelösten Themen zu Ihnen kommt, die können Sie sehr gut missbrauchen, um Ihrem eigenen Narzissmus zu befriedigen.
Ja,
und natürlich können Sie, wer weiß, was für Register sehen, um toll zu sein und die Bewunderung zu kriegen, aber wer bedient sich da an wen? Ja, dann würde der Coach sich ja im Grunde genommen ein Stück am Coaching bedienen. Ja. Seine Bewunderung zankt er dann.
Ja, ja.
Und ich meine, das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Ziels des Coachings. Das Ziel soll doch dem Coaching helfen, selber zu wachsen.
Ja.
Also muss er doch im Zentrum stehen. Nicht?
Können wir wahrscheinlich noch eine Weile drüber reden, haben schon einige Bücher drüber geschrieben. Aber Bücher, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Von Ihnen habe ich jetzt, vielleicht da vorweggegriffen, von Ihnen habe ich jetzt noch kein Buch gefunden. Sie haben Beiträge geschrieben, aber ein Buch haben Sie jetzt, soweit ich weiß, jetzt nicht.
Genau, das ist nicht. Ich habe verschiedene Artikel.
Ja. Gibt es da Pläne vielleicht? Ich wäre einer der ersten Käufer.
Das ist mir schön. Es gibt keine. Okay. Ich war nicht so der geborene Autor für Bücher können andere besser. Ich habe auch nicht die Zeit, ein Buch zu schreiben.
Aber braucht einige Zeit, ja. Ich weiß aus einem Gespräch mit Ihnen, dass Sie auch, also ich weiß nicht, ob, ob wir das jetzt so mitteilen dürfen, eine Ihrer Kunden ist das ZDF. Das ist ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, wir waren auch, haben darüber gesprochen, über das Coaching, aber auch darüber Methoden, dass die Leute, die zu Ihnen kommen, auch die Methoden dann lernen und nicht nur jetzt hierher kommen und dann praktisch mit denselben Fähigkeiten, also praktisch neue Fähigkeiten erwerben auch durch Sie. Ist das, wie kann man das sozusagen, wie viel Prozent ist sozusagen Coaching, dass man selbst eine Erkenntnis hat und wie viel Prozent ist vielleicht ein bisschen grob gefragt, aber wie viel Prozent ist ein neues Wissen, neues Verhalten, was wir den Leuten beibringen, ja? Oder wird das dann schon vorher geklärt, so jetzt hier machen wir ein praktisches Seminar im Bereich, wie wir am besten bestimmte Dinge erreichen, Teambuilding zum Beispiel. So können Sie am besten das optimale Ergebnis erreichen, dass es vorher ganz klar definiert ist. Oder Sie gehen ran und sagen, okay, jetzt machen wir ein Coaching. Da arbeite ich mich dann mit Methoden erstmal zurück.
Ich glaube, wenn Sie von Methoden sprechen, meinen Sie mit Training.
Training, ja. Ja, Training. Wobei Sie sagten, das ist ja auch Teil des Coachings.
Also ich kann Ihre Frage nicht allgemein beantworten, weil es ja so ist, der Coaching, im freien Coaching, bestimmt die Themen. Ja? Wenn der jetzt Themen hat, wo er sagt, ich verstehe nicht, mir passiert das immer wieder, wenn ich 2 Jahre an der Stelle bin, dann kriege ich gekündigt. Dann geht es hier weniger um Training, sondern dann geht es ja erstmal darum, sich selbst besser zu begreifen, einen Selbstklärungsprozess, einen reflexiven Selbstklärungsprozess zu initiieren. Dann machen wir uns beide auf die Suche nach den Gründen, wie kommt das? Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine schwierige Aufgabe vor mir, ich soll 2 Abteilungen zu einer verschmelzen lassen. Und ich weiß, die beiden Abteilungen sind Konkurrenz zueinander. Ich bin die neue Leitungskraft. Was mache ich? Dann werden wir sehr viel pragmatischer, sehr viel handlungsorientierter vorgehen. Ja, das ist eine ganz andere Fragestellung. Mhm. Das heißt, also das hat viel mit der Fragestellung des Coaching zu tun. Und wenn Sie jetzt ZDF ansprechen, im ZDF habe ich im Bereich der Produktion einen Auftrag für die Entwicklung der Führungskräfte. Das sind längere Maßnahmen. Und da ist ein Teil der Maßnahme ist Training. Ein Teil der Maßnahme ist Wissensvermittlung und ein Teil der Maßnahme ist Coaching. Ja, da ist es aufgeteilt. Mhm. Und werden in Seminaren werden viele Sachen geübt. Ich vermute, dass Sie sich darauf jetzt beziehen.
Ja.
Die üben zum Beispiel Gespräche zu führen mit Mitarbeitern, die üben Konferenzen zu leiten,
ja.
Die üben Reviews zu leiten, ja, oder die üben zu moderieren, mhm. Ergebnisorientierte Problemlöseprozesse strukturiert zu planen und durchzuführen, Teams zu leiten, Teamprozesse zu steuern und so weiter. Das wird alles trainiert, das kann man richtig üben. Da kann man Intervention in ein Konfliktgespräch zu machen, einen Konflikt zu einer Lösung zu bringen, eine Konfliktmoderation zu machen und. Und in dem Coaching, was ein Teil dieser einjährigen Maßnahme ist, da steht dann das die Selbstreflexion im Vordergrund, weil das Training dort ja schon läuft, in den Seminaren. Ja. Dann geht es darum, wie erlebe ich mich als Führungskraft, welche Handlungsmuster habe ich eigentlich intuitiv, die ich einsetze, wie werde ich von anderen erlebt, wie reagiere ich auf spezifische Interaktionen mit Mitarbeitern, die aufsässig sind oder die selbstbewusst sind oder die schüchtern sind. Das hat stärker selbstreflexive Aspekte. Aber das ist halt in einer Gesamtmaßnahme angebunden. Das mache ich öfters in Organisationen, dass ich eine längere Führungskräfteentwicklung mache und ein Teil davon ist Coaching.
Mhm. Also sagen wir jetzt, ein Einzelner zu Ihnen kommt, dann ist es natürlich, wie Sie das eben sagten, wenn die Organisation dem entgegensteht, ja, der kann ja viel Coaching haben, er ist dann womöglich nicht der richtige Mann in der Organisation und sein Problem ist insofern nur zu lösen, jetzt zum Beispiel, wenn sich Organisationen und eher getrennte Wege gehen, zum Beispiel, ja, weil es irgendwie nicht so harmoniert, oder dass man.
Ja, also ja, das kann ein Teil des Coachings sein, ja, zu klären, ich muss hier gehen.
Ja.
Ja, das ist Menschen auch mehr so ein Schritt, zu dieser Erkenntnis zu kommen und gleichzeitig aber auch vielleicht eine Befreiung. Ja?
Sehen Sie sich mehr als Coach oder mehr als Ausbilder? Wenn wir jetzt von Methoden sprechen und von Methoden, die Sie selbst anwenden, ja.
Oder Trainer. Ich sehe mich im Coaching, sehe ich mich als Coach, als einer, der begleitet und hilft, zu klären.
Ja.
Zu klären, was, also wie kann man Prozesse im Beruf verstehen, also was steckt dahinter, das hilft auf dem Coach, wenn er begreift, was da überhaupt los ist, und zu klären, wie kann ich das lösen, was ich zu lösen habe, wie kann ich vorgehen, also Strategien zu entwickeln, und auch, wie kann ich mich darauf gesund einstellen. Ja. Unabhängig davon mache ich sehr viel Ausbildung, aber das ist eine andere Baustelle.
Ja.
Als Coach bin ich kein Ausbilder.
Okay, das ist ein, wenn Sie strikt trennen. Warum haben Sie jetzt sich eigentlich jetzt, wo die Wahl der Möglichkeiten ja so breit gefächert ist, wie wir anfangs ja erläutert haben, haben Sie sich ausgerechnet auf den personenzentrierten Ansatz der Gesprächsführung fokussiert, oder wann kam die Faszination hierfür?
Meine ursprüngliche Faszination kam mit der Psychoanalyse.
Ja.
Ich habe als Schüler in der Oberstufe Freud gelesen, beeindruckt und habe damals beschlossen, ich will Psychotherapeut werden. Und habe dann auch in meinem Studium eine psychoanalytische Diplomarbeit geschrieben, mich sehr viel damit beschäftigt. Habe aber auch in meinem Studium den personenzentrierten Ansatz kennengelernt und habe dann direkt nach dem Studium entschieden, in meiner ersten Beruflichkeit, ich mache mal so als Einstieg eine personenzentrierte Grundausbildung. Damals hatte ich die Überlegung, danach mache ich noch was Richtiges.
Das war ich schon.
Und da habe ich den Ansatz kennengelernt und habe die Tiefe dieses Ansatzes kennengelernt und habe das schätzen gelernt. Und bin, was meine Heimat angeht, immer dabei geblieben. Ich habe auch analytische Ausbildung gemacht, ich habe systemische Ausbildung gemacht, ich habe Gestalt gemacht. Aber meine Heimat ist das personenzentrierte Arbeiten. Und zwar von der Haltung her. Die Haltung wird am meisten, nicht die Technik.
Also Sie würden jetzt sozusagen andere, also Sie kennen sich aus in anderen Bereichen. Sie haben die Systemanalyse, Gestalt, Therapie und anderes mehr kennengelernt. Und aber als Basis, also ich schätze mal, relativ als breite Basis gedient der gesprächsorientierte Ansatz.
Der personenzentrierte Ansatz.
Der personenzentrierte Gesprächsführung.
Das ist die Basis. Ich kann mit verschiedensten Methoden arbeiten. Ich kann mit der Gestaltmethode, die Gestalttherapie hat ja tolle Methoden entwickelt, kann ich arbeiten. Auch die Systemiker haben hervorragende Methoden entwickelt, mit denen sie das Zusammenspiel der Gruppe, des Systems veranschaulichen und verstehbar machen können. Ja? Und das lässt sich gut integrieren in personenzentriertes Arbeiten. Und die Haltung, mit der ich arbeite, ist aber anders, wie die eines Gestalttherapeuten oder die eines Systemikers.
Ja, das waren schon meine Fragen. Vielen Dank, Herr Schlechtriegen.
Ja, gerne.
Dankeschön.